Das Jazzgespräch.
Die Sau läuft.
Die Sau läuft. Dann können wir unsere Gäste schon begrüßen. Also wir haben noch keine Gäste, wir haben nur Zuhörer und Zuhörerinnen, hoffentlich. Genau. Liebe alle, schönen Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Das ist der Podcast von Dieter und Stefan. Und wir treffen uns wieder zum Jazzgespräch. Und Dieter, du sagst uns, worum es heute geht.
Ja, zunächst einmal sage ich auch Hallo, ihr lieben Leute, nachdem ich bereits dreimal da blöd Ja hineingesagt habe. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten irgendwas. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Auch das habe ich bereits wahrscheinlich bis jetzt 20 Mal gesagt, weil mir scheinbar alle Jazz-Themen am Herzen liegen. Aber dieses ist tatsächlich eines meiner Herzthemen. Es geht nämlich um eine Herzens- Grundsatzband, die in Österreich Jazzgeschichte geschrieben hat und vielleicht in Wirklichkeit von ihrem Wirken aus, ich sage mal, die letzten 30, 40 Jahre so richtig gehend aufgerollt hat. Ohne diese Band wäre der Jazz in Österreich gar nicht denkbar. Es handelt sich um das Wiener Art Orchester.
Und nicht nur das, wir reden heute auch über alle Musiker, die dann solo oder in anderen Gruppen etwas gemacht haben. Ich glaube, als Oberbegriff haben wir uns einmal überlegt, den Alpine Jazz oder den Alpine Jazz heute. Ich weiß nicht, sind wir immer noch bei dem Thema oder ist es wie eine Art Orchester, nachdem es ja von einem Schweizer gegründet wurde? Naja, eigentlich passt das doch, ne? Weil die Alpen gibt es in der Schweiz auch.
Also das mit dem Alpine Jazz würde ich insofern korrigieren wollen, weil Alpine Jazz ist dann fast schon wieder eine Untergruppe von Dingen, die einzelne Mitglieder des Wiener Art Orchesters und andere österreichische Jazzbands gemacht haben. Also vergessen wir doch vielleicht den Begriff gleich wieder mal. Aber du hast vollkommen recht, super spannend, dass eigentlich das Wiener Art Orchester als den großen Kompositeur, Arrangeur, Leader der Gruppe einen Schweizer hat, nämlich den Matthias Rueck.
Genau. Du hast mir eine große Liste aufgetragen, die ich mir anhören musste oder konnte, durfte, in Vorbereitung dieses Gesprächs. Ich habe aber schon bei dem einen oder anderen so Einflüsse gehört von alpiner oder von, wie soll ich sagen, von Heimatmusik aus dem Alpenraum. Kann man das so bezeichnen?
Unbedingt, auf jeden Fall. Nur wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine spezielle Geschichte, dass wir das vielleicht heute gar nicht allzu tief betrachten sollten. Denn ich denke, dass das, was das Wiener Art Orchester, wenn man jetzt mal von den ganzen Leuten, die das Ganze betrieben haben, absieht und du mir die Frage stellen würdest, was ist so richtig das, was das Wiener Art Orchester, abgesehen davon, dass es Big Band Sound im weitesten Sinne ist, auszeichnet, das ist dieser
idiomatische Sound. Aber dann stelle ich dir die Frage, idiomatisch, das musst du mir jetzt erklären.
Idiomatisch oder sogar idiosynkratisch, würde ich fast sagen, diese eigentümliche, ikonische Erscheinungsweise des Jazz. Irgendwie hat das Wiener Art Orchester geschafft, einen Big Band Sound zu schaffen, der sicher von keiner anderen Big Band der Jazzgeschichte so erlebbar wäre. Oder umgekehrt gesagt, wenn man es hört, dann weiß man meistens sofort, das ist Wiener Art Orchester. Das heißt, sie haben irgendwo, eigentlich ist es spannend. Was haben die eigentlich? Ist es eigentlich der Matthias Rueck, der das so stark geprägt hat und ist alles Matthias Rueck? Oder ist einfach vieles Wolfgang Puschnigg, der auch eine ganz, ganz wichtige Figur gewesen ist im Wiener Art Orchester? Oder ist es sehr wohl doch, wie du eigentlich gesagt hast, und ich muss mich dann sozusagen Lügen strafen, Alpine Jazz, dieses Eigentümliche, was da in den Alpen generiert wird, weil es ist ja doch sehr stark Schweizer, österreichisch und deutscher Provenienz, was da passiert. Ganz schwer zu sagen.
Ich habe viele so Einflüsse gehört, gerade in der Liste von Dingen, die ich im Vorfeld gehört habe. Und ich glaube, das zeichnet ja den Jazz insgesamt aus, dass er für alle Einflüsse immer offen war und ist. Andererseits wäre er wahrscheinlich schon tot. Es ist natürlich jetzt so, dass man nicht alle Einflüsse, die da aufgenommen wurden, gefallen müssen. Ich kann zum Beispiel Heimatmusik aus dem Alpenraum überhaupt nicht ausstehen. Das macht es nicht besser, wenn es dann im Jazz vorkommt. Und wenn man so die einzelnen Alben vom Vienna Art Orchester sich anschaut, und da kennst du wesentlich besser als ich, da war ein Album auf der Liste, das heißt Oldert Strauss. Also da sind viele Einflüsse von den Walzerkönigen verarbeitet worden. Bevor ich jetzt zu dem Album was sage, warum hast du das auf die Liste getan? Das würde mich interessieren.
Du meinst die Platte Oldert Strauss?
Ja.
Naja, weil die erstens einmal ist es so gewesen, dass das ein absoluter Bombenerfolg war. Sie sind dann mit der Platte und mit dem Programm von der Platte sind sie dann eigentlich jahrelang immer wieder zum Beispiel in Porgy und Bess in Wien, aber ich glaube auch an anderen Spielstätten aufgetreten, um das Neujahrskonzert herum, so quasi als Alternativprogramm zum Wiener Neujahrskonzert. Und zweitens ist es eben sehr wohl genau das, was das Wiener Art Orchester auszeichnet, nämlich eine Auseinandersetzung mit der Musikgeschichte und eine Auseinandersetzung mit Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Auch dein heißgeliebter, liebter Eric Dolphy war zum Beispiel Thema einer Platte. Oder da war es, glaube ich, Eric Dolphy und Charles Mingus gemeinsam, die auf einer Platte verewigt wurden in den 80er Jahren, war das, glaube ich, damals, vom Vienna Art Orchester.
Die hast du mir vorenthalten auf der Liste.
Ja, irgendwie war irgendwas Non-Immortal Songs, bla bla bla, Eric Dolphy, Charles Mingus, super peinlich, dass ich es jetzt nicht präsent habe, aber mit diesen Schlagworten, Stefan, kannst du es googeln und ihr Lieben da draußen natürlich auch. Alle anderen, glaube ich, werden wir auch die Originalnamen der LPs zusammensetzen können. Übrigens auch eine Geschichte, die vielleicht nicht uninteressant ist, Stefan. Eigentlich ist jede einzelne Platte, oder zumindest 50% der Platten, sind auch künstlerisch extrem hochwertig gewesen, weil sie bei Headhut und später Headology zum Beispiel wunderschöne LPs gemacht haben, die eingeschlagen waren in Kartons und sehr, sehr schön illustriert auch waren.
Also Headhut ist ein Plattenlabel, muss man vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, was die sonst noch rausgebracht haben.
Großartige Sachen des Free Jazz
zum Beispiel. Ah, okay. Lernt mal wieder was Neues. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es macht ja nichts, es ist nicht so tragisch. Ich habe auf der Liste auch noch Alben, deren Titel schon das sagen oder das bestätigen, was du gerade erzählt hast über das Wiener Art Orchester, nämlich, dass sie sich der Jazzgeschichte angenommen haben. Die eine heißt From No Time to Ragtime. Die andere auf der Liste ist Duke Ellingtons Sound of Love. Und ich kann mich auch erinnern an ein Album, The Minimalism of Eric Satie. Das ist jetzt weniger Jazz, sondern mehr New Classic.
Also Stefan, ich muss dich unterbrechen in der Sekunde.
Gerne.
Das ist natürlich, das ist schon recht, das Satie ist natürlich nicht Jazz, aber was das Wiener Art Orchester daraus gemacht hat, ist also größter und genialster lupenreiner Jazz, teilweise ins Freer hineingehend. Da ist die Lauren Newton, langjährige Sängerin beim Wiener Art Orchester, eine ganz, ganz großartige und wichtige Person gewesen auf dieser Platte. Und das ist übrigens auch genau die ein Kronenalbum im Penguin Guide war. Der Penguin Guide hat den Wert des Wiener Art Orchesters Gott sei Dank auch erkannt und hat eigentlich in dieser Zeit praktisch jede Platte zumindest mit 4 Sternen ausgezeichnet. Also wenn man sozusagen wiederum sagt, was ist die eine Platte, die man von ihnen haben sollte, dann wäre das wahrscheinlich The Minimalism of Eric Satie und dann natürlich ihre erste Tango from Obango.
Da habe ich dann in die SCH gegriffen, weil du hast mir ja die Minimalism of Eric Satie angeboten und auch The Suite for the Green 80s. Ich habe mich dann letztlich für The Suite for the Green 80s entschieden. Und du hast dich gewundert, warum ich nicht den Minimalism of Eric Satie genommen habe oder nicht beide. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich weniger in diese Musik reinkippe, als du das machst. Ja. ohne jetzt den Wert zu verkennen. Ich glaube, also vielleicht mein Grundsätzliches zu dem, was ich gehört habe, österreichische Jazzmusiker müssen sich international sicher nicht verstecken. Ich glaube, da sind wir uns 100% einig. Mhm. Österreichische Jazzmusiker sind international, ich weiß es nicht, wie bekannt. Das Vienna Art Orchester ist wohl bekannt. Ob es in den USA auch noch bekannt ist, kann ich nicht sagen. Da weiß ich zu wenig dazu. Wenn ich mir die anderen anschaue, die wir jetzt so rund um das Art Orchester hatten, die werden wir dann sicher noch beim Namen nennen, die möchte ich jetzt nicht aufzählen. Aber ich glaube nicht, dass die sehr bekannt sind in der Jazz, in der internationalen Jazz-Szene außerhalb Europas. Oder irre ich mich da?
Naja, das ist eine spannende Frage und ein spannendes Thema. Ich würde mal so sagen, das Vienna Art Orchester ist selbstverständlich, es ist eine Musicians Band. Unter den Musikern ist das Vienna Art Orchester, glaube ich, weltweit höchst geschätzt, immer gewesen, bis heute. Und die Musiker, die damals mitgespielt haben und die heute noch in unterschiedlichsten Formationen unterwegs sind, werden auch ganz bewusst nicht nur als großartige Jazzmusiker, sondern durchaus als Ex-Mitglieder des Vienna Art Orchesters, glaube ich, in der großen Jazzfamilie geschätzt. Also um das auf den Punkt zu bringen, unter Insidern und unter Musikern ist, glaube ich, der Wert des Vienna Art Orchesters auch in Amerika gar nicht zu unterschätzen. Und auch in Europa ist es so, dass das auf jeden Fall im Jazz-Olymp bei allen, die sich mit Jazz beschäftigt haben, auch die wirklich strengen Kritiker, die es da gegeben hat in Europa, das Art Orchester mit Sicherheit auf jeden Fall immer präsent ist und hochgeschätzt ist. Aber auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht, die Musiker selber fristen vielleicht auch deswegen ein bisschen ein Schattendasein, weil selbst für Jazzbegriffe, das wäre eine Art Orchester, schon immer so sehr nahe gebaut war, nicht am Wasser, sondern am Free Jazz. Und damit natürlich sich bewusst oder unbewusst den allgemeinen Hörgewohnheiten entzogen hat.
Also ich würde es gar nicht so sehr als Free Jazz bezeichnen. Mir ist bei dieser Musik insgesamt, also eben alles, was du mir mitgegeben hast, ist mir der Begriff, intellektuell ist vielleicht das Falsche, aber so verkopft ein bisschen.
Ist richtig, nicht umsonst haben sie dann zum Schluss auch sich sehr intensiv mit dem Third Stream beschäftigt. Third Stream, für die, die es nicht wissen, das ist diese Weiterentwicklung des Jazz, wo sich dann der Jazz mit der klassischen modernen Musik im späten 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts verbündet hat. Also diese, wie du sagst, Stefan, sehr, sehr intellektuelle Musik. Ich mag sie, aber man muss sie mögen.
Ja, und ich glaube, man muss auch aufgeregt sein dazu. Also das kann man sicher nicht jeden Tag hören und in jeder Stimmung.
Ja. Du, vielleicht ein kleiner Nachtrag, ja. Stefan, weil ich es jetzt gefunden habe. Die Platte, wo der Eric Dolphy verewigt ist, heißt Powerful Ways, Nine Immortal Non-Evergreens for Eric Dolphy.
Oh mein Gott, und weißt, hast du ein Jahr auch dazu? Ein Erscheinungsjahr?
Das werden wir nachliefern.
Okay.
Das habe ich jetzt in der Sekunde auch gerade nicht dabei. Und wo der Charlie Mingus da hineinspielen soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, es gibt ein zweites Album, das sie rausgebracht haben, wo dann der Charles Mingus und, ja, wer war denn da noch dabei? Ich weiß es nicht, wer verewigt wurde. Die haben ja wirklich auch ganz, ganz viel gemacht. Übrigens 1997 ist das Veröffentlichungsdatum von. Und ist erschienen auf Verve Records. Zumindest ist es jetzt im Internet zu finden unter Verve Records.
Also es gibt eine eigene Homepage vom Vienna Art Orchester. Und da ist auch die Diskografie drauf. Also ich habe jetzt gerade die 80er Jahre. Es ist in jedem Jahr der 80er Jahre mindestens ein Album erschienen. Also die Produktivität war sehr, sehr hoch.
Sehr, sehr hoch. Und es war auch so, dass es damals nicht nur eine Ehre war, für jeden österreichischen Jazzmusiker im Wiener Art Orchester zu spielen, sondern dass sie sich die geradezu gerissen haben und gerauft haben, darum dabei zu sein. Daher waren die so extrem produktiv, weil noch mehr als es Platten damals gegeben hat, sind die in der Zeit in den 80er Jahren und in den 90er Jahren auch aufgetreten. Was dann leider Gottes später sich sträflich ins Gegenteil verkehrt hat, und dann am Ende des Tages im Jahr 2010 auch zum Ende geführt hat, weil es einfach, es war dann die Zeit auch der Wirtschaftskrise, noch 2008. Lehman Brothers hat nicht nur die Banken runtergerissen, sondern natürlich auch die anspruchsvollere Kultur und ebenso großartige Bands wie das Wiener Art Orchestra, die dann eben 2010 aufgehört haben. Der Matthias Rüegg hat das Ende des Wiener Art Orchesters erklärt. Und vorher sind die eben nicht nur auf Platten super produktiv gewesen, sondern auch bei ganz, ganz vielen Live-Aufnahmen, die teilweise auch eben auf Platten mitgeschnitten wurden.
Ich habe das Album gefunden übrigens, Elektrophil war 1997.
Ah, es, okay.
Und es gibt aber in den 90er Jahren eben ein anderes Album, das hast du wahrscheinlich gemeint, The Original Charts of Charles Mingus and Duke Ellington, 3 Jahre
ja,
früher.
Ja, genau.
Genau, ja. Sag einmal, kriegt man denn die Alben überhaupt noch? Hast du das recherchiert?
Also auf Discogs kriegt man relativ viel. Übrigens gerade von der großartigen Headhut-Zeit, wo sie auch wunderschöne Alben in diesem harten Karton rausgebracht haben, gibt es nach wie vor sehr viel. Zu durchaus auch moderaten Preisen. Auch auf Plattenbörsen findet man sie immer wieder. Interessanterweise sind gerade die CDs, die dann ab Mitte der 90er Jahre erschienen sind, schwieriger zu kriegen. Also Oldest Strauss zum Beispiel oder auch die erwähnte Eric Dolphy-Platten, die dann auch noch mehr auf CD erschienen ist, sind schwer zu kriegen. Also das Wiener Art Orchester ist, was auch ein bisschen für die Qualität spricht, inzwischen wirklich offensichtlich sehr, sehr gut verkauft. Und nachdem eben aufgrund des Endes des Wiener Art Orchesters im Jahr 2010 auch keine Auftritte mehr sind und keine Platten mehr nachproduziert werden, weder auf CD noch auf Vinyl, scheint der Markt jetzt zusehends mehr leer gekauft zu werden. Also Leute, schlagt's zu. Stefan, wenn du noch irgendwas haben möchtest, jetzt kriegt man zwischen 20 und 30 Euro wahrscheinlich diese wunderschönen Doppelalben von Headhut noch irgendwo zu kaufen. Bald wird es nichts mehr geben, fürchte ich.
Ja, darüber reden wir dann off-Records. Was weißt du denn, was der Matthias Rüegg dann seither macht?
Also der Matthias Rüegg ist in unterschiedlichsten Projekten tätig. Ich habe ihn vor einigen Monaten, vor vielen Monaten muss man sagen, in Porgy gesehen mit einer österreichischen Sängerin, mit einem Projekt. Der macht nach wie vor so richtige Konzeptprojekte, wo ein Musiker aus der Historie quasi mit interessanten jungen Jazzerinnen und Jazzern dann sozusagen quasi durch seine persönliche Matthias Rüegg-Welt gezogen wird. Naja, ganz ehrlich, brauche ich alles nicht, was er seitdem getan hat. Und auch das, was er gemacht hat, bevor er geradezu eruptiv im 77er Jahr, hat übrigens auch was zu tun mit dem Jazzfestival Saalfelden. Die sind nämlich dort fast als Spaßformation, glaube ich, aufgetreten. Und da ist es dann schlagartig losgegangen. Und was er vorher gemacht hat, in den diversesten kleinen Jazzbars, die es in der Zeit gegeben hat, wo noch sozusagen quasi so ein bisschen die Hans-Koller-Zeit und Zeitgenossen großartiger, aber anderer Jazz Wien geprägt hat, in den Spelunken, in den Kellern. Und da ist auch dann im Gefolge davon in den frühen 70er Jahren der Matthias Rüegg aufgetreten als Pianist. Und ich denke, was ich so irgendwo mir ein bisschen so im Internet angeschaut habe und gehört habe, das ist ähnlich, wie soll ich sagen, unspannend gewesen, wie die Dinge, die er nach dem Wiener Art Orchester gemacht hat. Umso mehr muss man sagen, was für eine glückselige Zeit diese 30 Jahre, so rund über den Daumen gepeilt, sogar fast 40 Jahre, wo sich dieses interessante Konglomerat zusammengefunden hat. Ein Schweizer, der hauptsächlich österreichische Musiker und dann auch ein paar Schweizer Musiker, deutsche Musiker, dann ein paar andere internationale Musiker, aber doch der Kern waren Österreicher und das eine Fittiche genommen hat. Und der Mastermind war, das ist absolut, war nicht nur seine Arrangements, sondern auch ganz, ganz viele Kompositionen von ihm. Und das ist großartig gewesen. Aber ohne das Wiener Art Orchester, muss ich da ganz ehrlich sagen, würde er in der Jazzgeschichte wahrscheinlich nicht wirklich an vorderster Front vorkommen.
Aber wenn man die Besetzung des Wiener Art Orchester anschaut, oder die diversen Besetzungen und diverse Mitspieler, da gibt es eigentlich keinen österreichischen Jazzmusiker, der da nicht mitgespielt hätte mal.
Es ist, man muss sagen, es ist fast schwer, nicht dabei gewesen zu sein.
Richtig, ja.
Wobei, das klingt jetzt sehr dekadent. Es sind großartige Musiker gewesen. Und es gibt ganz, ganz viele großartige Jazzmusiker in Österreich, die nicht mitgespielt haben. Aber ich sage mal so, von vielen meiner großen Favorites waren alle irgendwann einmal, nämlich nicht nur meiner, sondern ich weiß es auch deiner, waren alle irgendwann einmal dabei. Wir fallen jetzt gleich mal spontan unser sehr geschätzter Thomas Gansch ein, der auch in der späten Formation dabei war.
Es gibt sogar Musiker, die nicht unbedingt dem Jazz zuzuordnen sind. Ich sehe da bei den Vocals Mail unter anderem den Willi Resetaritz und den Ronny Urini.
Ja, lustig. Siehst du, damit überrascht du mich jetzt gerade, dass der Willi Resetaritz dabei war und der Ronny Urini. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich würde sagen, um dieses riesige Konglomerat von Musikern, die über die Jahrzehnte dabei waren, ein bisschen einzugrenzen, sage ich dir jetzt meine 3, 4, 5 Musiker, von denen ich glaube, dass sie so richtig den Grundstock des Wiener Art Orchesters gebildet haben und vielleicht auch
Stilprägend waren. Und über die wir dann wahrscheinlich auch weiterreden, ne?
Wahrscheinlich weiterreden werden, ja.
Aber genau, okay.
Die Reihe ist dann wahrscheinlich fortsetzbar, aber ich sag mal, im klassischen Orchester ist wahrscheinlich allen voran der Wolfgang Puschnigg, das ist Saxophon, der ist mit Sicherheit, neben dem Matthias Rueck wirklich der prägende Faktor über viele, viele Jahrzehnte gewesen. Wenn man seine Platten hört, dann hört man auch ganz, ganz stark den prägenden Einfluss, den er aufs Wiener Art Orchester gemacht hat. Der zweite, übrigens das längste Mitglied im Wiener Art Orchester, ist der Harry Sokal. Schwer unterschätzt, hat ein ganz, ganz großes Projekt, viele Projekte, aber eines, das mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, die Part, auch mit größtenteils Wiener Art Orchester Musikern mit großartiger Musik. Also das wären einmal sozusagen schon mal zwei aus dem Herrn.
Spielt welches Instrument?
Auch Saxophon. Ich glaube, der Sokal ist vor allem Altsaxophon und der Puschnigg ist Tenorsaxophon. Mhm. Würde mir an der Trompete einfallen, der großartige Bumi Vieren, leider Gottes viel zu früh verstorben, der vor allem in den 70er und Anfang der 80er Jahre des Wiener Art Orchester auf der Trompete wirklich stilprägend beeinflusst hat. Und der Herbert Joos, ein deutscher Musiker, der eigentlich auch ohne das Wiener Art Orchester eigentlich gar nicht denkbar ist und das Wiener Art Orchester ohne ihn auch nicht denkbar ist. Das wären schon mal so ganz, ganz wichtige Musiker. Dann sind es natürlich der schon erwähnte Thomas Gansch, der dann später dazugekommen ist, der Brian Schmidt am Bass, der von den Philharmonikern dazugestoßen ist, Georg Brian Schmidt, oder kurzer Gastauftritt, aber umso bedeutungsvoller, die zwei großartigen Jazz-Individualisten, Harry Peppel und Wolfram Birchner, die auch in der Frühzeit des Wiener Art Orchesters stilprägend
waren. Werner Birchner.
Werner Birchner, entschuldige, natürlich.
Ja. Ja. Werner Birchner am Vibraphon und Harry Peppel an der Gitarre, ne?
Ja.
Ja, ja. Okay.
Vielleicht auch da gleich erwähnt dazu, das Wiener Art Orchester hat irgendwo aus einem intensiven Reservoir von Kompositionen, Komponisten und Musikern geschöpft. Das führt dann zu solchen Umständen, dass ehemalige Wiener Art Orchester Musiker über ehemalige Wiener Art Orchester Musiker Platten gemacht haben. Eine meiner Lieblingsplatten dazu ist Against the Wind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es finden werde. Da hat der Christian Mutspiel, Trombonist und inzwischen selber Orchesterleiter, bis zu einem gewissen Grad die legitime Nachfolge des Wiener Art Orchesters mit seinem Orchester angetreten, spielt da mit dem Brian Schmidt und dem, ich glaube, dem Jack Tortillier, der auch wie ein Art Orchestermusiker am Vibraphon war, spielen die alte Scheiben vom Jazz-Trio Werner Birchner und Harry Peppel ein, Against the Wind. Großartige Sache.
Ja, gut. Ich war nicht so begeistert davon. Aber
ehrlich?
Ja,
schau, ehrlich. Lustig. Ja, ja. Ja. Was ist denn dein persönlicher Favorite vom Wiener Art Orchester, wenn wir schon dabei sind?
Puh, ich kenne ja kaum was vom Wiener Art Orchester. Ich kenne nur wenige Sachen. Das Album, das ich zu Hause habe, das mit dem, wie hat das geheißen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das war auch in den 80er Jahren Suit for the Green 80s, 1982. Mhm. Was mir zum Beispiel gar nicht gefallen hat, ja, war All That Strauss. Ich kann Walzermusik schon mal grundsätzlich nicht ausstehen. Ja? Und es wird dann auch nicht besser, wenn es verjazzt wird. Also mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Du hast den Wolfgang Puschnigg erwähnt. Das ist eine Musik, mit der ich mehr anfangen kann. Es gibt ja, es gibt viele gute Alben, aber es gibt zwei wichtige Alben. Das eine ist das Chance, das ich auch zu Hause habe, und das andere, und das immer wieder, um den Kreis zu schließen, bei Alpine Aspects. Das ist aber eine Platte, wo mir zu viel Einfluss ist von österreichischer Heimatmusik. Das hat mir nicht so gefallen.
Also die Alpine Aspects, entschuldige, sind genau die Platte, die, wenn du so willst, eigentlich der Urgründungsmythos des Alpine Jazz ist. Um den herum rankt sich dann ganz viel, aber das nur so nebenbei gesagt.
Mhm, ja. Du hast den Harry Peppel erwähnt. Da gibt es also auch etwas Neues, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt eine Wiederveröffentlichung ist oder ob das tatsächlich 2020 erschienen ist, nämlich New York City in Pressure habe ich da gefunden, Harry Peppel Quartett. Es gibt aus den 80ern, worauf ich gestoßen bin, da spielt der Harry Peppel und der Werner Pirchner mit dem Jack DeJohnette.
Genau.
Ja, das war ein interessantes Album.
Habe ich zu Hause, ein großartiges, wunderschönes Album, ja.
Ja, dann gibt es ein mit den beiden, ein zum Beispiel, ja, ich sage es dann beispielsweise, ein Live-Album von Anfang der 2000er Jahre, Live at Miles Smiles. Ja, also eine Aufnahme aus Wien. Ja, das waren so die Dinge, die ich zu denen gefunden habe. Es ist gar nicht so einfach, jetzt da viel zu finden im Internet.
Nein, also da, nachdem ich mich mit den Sachen zur Zeit beschäftigt habe, wo das Internet doch gar nicht up to date war, könnte ich dazu noch ein bisschen mehr beitragen. Das würde ich aber gerne einer eigenen späteren Sendung zukommen lassen. Also die beiden waren nicht nur im Jazz-Trio, das hast du nämlich jetzt gerade erwähnt, denn die zwei
genau.
Spielen was meistens das Jazz-Trio. Gegenwind ist einer meiner Lieblingsplatten, ich glaube Gegenwind heißt die, wo sie eine super geniale Art von Speed Jazz bis hin zum Free Jazz spielen. Also wirklich großartig. Dann gab es Austria 3. Es gibt wieder im Pop, Vorsicht. Die gibt auch im Jazz.
Vorsicht,
wo sie, glaube ich, mit Adelhard Reudinger spielen. Also die haben, und dann die von dir erwähnte Platte mit dem Jack DeJohnette, die sind also damals ganz, ganz aktiv gewesen, Ende der 70er Jahre, und haben großartige Sachen gemacht, die man heutzutage wirklich praktisch kaum mehr kriegt und auch im Internet schwer findet. Aber das wäre wirklich, da sollten wir graben einmal und uns vielleicht da Dinge mal gesondert widmen, weil was die jetzt war für den, man muss fast sagen, für die österreichische Musik gemacht haben, weil beide sind auch abseits des Jazz tätig gewesen. Wer es nicht weiß, der Werner Birchner hat ja die letzten Ö1, die jetzt nicht mehr gespielten, inzwischen ist ein Wiener Art Orchester Musiker sein Nachfolger geworden, und die heutigen Ö1 Jingles sind vom Christian Mutspiel mit seinem Orchester, und die letzten waren vom Werner Birchner.
Aha. Es ist allerdings zu befürchten, dass die Auflagen sehr, sehr klein sind und es deswegen gesondert schwierig ist, etwas am Second-Hand-Markt zu kriegen, oder?
Ja, also das ist ganz richtig, sogar im CD-Bereich inzwischen ein Problem. Also die Sachen, die teilweise rausgekommen sind in der Zeit, und damit wäre ich wieder beim Wolfgang Buschnick vielleicht, weil du die Chance erwähnt hast, ich glaube, die Chance kann man auf Quinten erschienen, die kann man wahrscheinlich noch irgendwo auf Discogs zumindest kriegen. Aber meine absolute Lieblingsplatte vom Wolfgang Buschnick hat auch das Wort Aspects drinnen, allerdings nicht Alpine Aspects, sondern nur Aspects. Die hat er eingespielt mit dem Herbert Joos, mit dem Emil Christoph am Schlagzeug und dem Achim Tang am Bass. Auch ein schöner, wunderbarer Musiker, der Achim Tang, der nie im Wiener Art Orchester gespielt hat, aber auch eine sehr, sehr meditative Musik gemacht hat. Und die haben im Jahr 1999 eine CD herausgebracht auf Power Records. Also die, Stefan, wenn du die irgendwo findest, dann zuschlagen und dann bitte sofort einrahmen. Großartige, großartige Musik.
Aspects.
Aspects, ja.
Ja, ich werde danach suchen, aber ich fürchte, es wird schwierig werden. Sag da noch, du hast die Part erwähnt. Ja. Das ist ein Bandprojekt mit Harry Sokal und zwei weiteren Herrschaften, von denen ich noch nie was gehört habe, ein Herr Meyer und ein Herr Kenzig.
Genau, der Harry Kenzig und der Jojo Meyer. Der Jojo Meyer ist ein Schweizer Musiker. Der Harry Kenzig auch. Der Kenzig am Bass und der Jojo Meyer an den Drums. Die Platte, wo die drei Herren so zusammengespielt haben, heißt Reloaded. Ich habe sie hier von mir liegen, ist auf Act erschienen. Der Act Company, großartige Produktionen, die wirklich auch hohe Qualität haben, die sich wirklich auf jeden Plattenteller und in dem Fall sozusagen auf jeden CD-Teller klingt großartig, sind wirklich sehr, sehr schön aufgenommen. The Act Company, die Produktionsfirma. Und dann gibt es noch eine zweite von ihnen. Refire heißt die, glaube ich. Da müsst ihr aber auch nachschauen. Da spielt er nämlich der Harry Sokal mit zwei anderen Musikern, wovon einer davon auch wiederum ein Wiener Art Orchestermusiker war. Muss ich jetzt aber mal kurz passen. Kann ich nicht genau sagen, wer da noch mitspielt. Vielleicht finden wir es im Laufe der Sendung noch. Beides jedenfalls CDs, die man noch kriegt. Und beide CDs, die also schwerst in Ordnung sind und großen, großen Spaß machen. Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, beide erschienen.
Du hast zu Beginn erwähnt, dass der österreichische Jazz ohne das Wiener Art Orchester nicht denkbar wäre. Das klingt natürlich fast so, als gäbe es vor dem Wiener Art Orchester keinen österreichischen Jazz. Ich weiß, dass du das nicht damit ausdrücken wolltest. Aber jetzt, wenn wir mit dem Wiener Art Orchester starten, ich habe gesehen, dass die erste Veröffentlichung war 1978. Können wir noch kurz einen Blick auf die, also zumindest auf die 70er Jahre werfen in Österreich? Weil wenn wir jetzt weiter zurückgehen, werden wir wahrscheinlich die Sendung sprengen. Aber kannst du uns über die 70er Jahre noch irgendwas erzählen, was in Österreich relevant war in der Jazz-Szene?
Naja, also gerade die 70er Jahre sind vielleicht deswegen sehr spannend gewesen, weil sie eben genau die Gründungszeit waren, auch vom Wiener Art Orchester. Und das schon erwähnte Album Tango vom Obango, das fast ein bisschen ein Spaß-Jazz-Album war, hat damals alles, was im österreichischen Jazz gerade an Jungen nachgekommen ist, nach den teilweise schon erwähnten Altvorderen, die noch so aus der Nachkriegszeit des österreichischen Jazz waren, hat sich gerade die nächste Generation durchgesetzt und ist genau mit dem Wiener Art Orchester stilprägend geworden. Und das waren dann eben so Leute wie der Wolfgang Buschnick am Saxophon, der Harry Sokal am Saxophon, der Bumi Vieren, der Roman Schwaller, glaube ich, ist da auch dabei gewesen, weiß jetzt nicht einmal, was der für Musikinstrument gespielt hat. Also da ist gerade so ein Aufbruch in Österreich spürbar gewesen, so nach den wüden 68ern, Flower Power Bewegung war vorbei und irgendwo ist die Frage gewesen, wie geht es jetzt weiter? Die große Desillusionierung, die große Revolution hat sich irgendwo nicht ereignet oder ist im Sand verlaufen nach den diversesten Dingen, die ein bisschen in die Hosen gegangen sind, wie zum Beispiel das Uni-Shit-In oder andere Sachen, wo wir drauf kommen, ist also mit reinem Protest an sich, kommt man auch nicht weiter. Und dann hat es ein bisschen so, auch in der Kultur ist mein Eindruck gewesen, bevor es dann wirklich ganz, ganz bunt losgegangen ist in den 80er Jahren, hat es in den 70er Jahren so eine Orientierungsphase gegeben. Und da sind dann diverseste Sachen in Österreich passiert, wo auch im Jazz eine Initialzündung war. Und da komme ich wieder zurück auf das schon erwähnte Jazzfestival Saalfelden, das in der so Mitte der 70er das erste Mal stattgefunden hat. Und da war auch eine der maßgeblichen österreichischen Formationen, die fast geradezu sozusagen sich zusammengefunden hat für dieses Festival, das Wiener Art Orchester unter dem Matthias Rück.
Mhm. Ja. Ja, gut, das war ein schöner Überblick über das Wiener Art Orchester und die Satelliten. Lass mich es mal so nennen. Ich glaube, damit hätten wir die heutige Sendung beendet, oder?
Ich schließe mich deiner Meinung an.
Ja.
Wiewohl wie immer, wir wahrscheinlich jetzt dann noch über dieses und diverseste Subthemen locker noch eine halbe Stunde plaudern könnten, aber genau das ist ja das Salz in der Suppe. So gehen uns die Themen auch für die Zukunft nicht aus.
Genau. Ich würde gerne noch ein paar Informationen in eigener Sache loswerden, nämlich das, was ich jede Sendung sage, wo ihr uns eigentlich hören könnt. Wir sind auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Wir sind auf der Homepage von letscast.fm vertreten. Dort kann man auch Feedback hinterlassen. Und wir haben begonnen, zumindest für die letzten Sendungen, und das wird auch dann fortgesetzt für die Sendungen, die wir zu Beginn gemacht haben, wenn ich dafür Zeit habe, Playlists zu erstellen, die man auf Spotify abrufen kann unter dem Profil Stefan Rossmanit. Dort gibt es mittlerweile zu 5 oder 6 Jazzgesprächen eine Playlist, bei der man oder über die man die Musik ein bisschen nachhören kann, über die wir reden, ohne dass man selber suchen muss. Wir werden uns demnächst wieder mal einem Musiker widmen, schätze ich mal. Und wer das sein wird, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber vorher sagen wir noch gute Nacht.
Gute Nacht, schlaft alle gut da draußen. Stefan, schlaf noch nicht, mit dir möchte ich noch ein bisschen plaudern.
Gut. Baba. Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.